Herzlich willkommen zum The Path of Purpose Podcast, dein Podcast für Leadership, große Visionen und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Simona Deckers, Leadership Advisor und Gründerin von Shanti Company. Meine Mission ist es, Menschen mit zeitlosen Lebens- und Erfolgsprinzipien zu empowern, ihre Visionen lebendig werden zu lassen und ihre Leadership-Potenziale zu entfalten. Leadership und persönliche Weiterentwicklung sind die Fähigkeiten, die uns Sinn erschließen, uns privat und beruflich weiterbringen und erfüllen. Das bringt dir dieser Podcast näher. Du hörst faszinierende Interviews mit Thought-Leadern, inspirierenden Menschen, die über ihre Visionen, aber auch über ihre Erfahrungen und Herausforderungen in ihrem Leben sprechen. Du bekommst transformierende Impulse, hörst Diskussionen, die den Nerv der Zeit treffen und bekommst Antworten auf die großen Themen und Fragen von Wirtschaft und Gesellschaft. Es gibt auch Solo-Folgen mit mir zu aktuellen Leadership-Themen. Mit diesem Podcast möchte ich dich inspirieren, mitreißen und motivieren für Leadership, Innovation und Entwicklung. Mach dir Notizen und stell dich auf Aha-Momente ein. Teile diesen Podcast mit deinen Freunden und Kollegen. Die Welt braucht mehr gutes Leadership, den Fokus auf Lösung und Positivität. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The Path of Purpose Podcast. Und heute ist zu Gast bei mir Co-Founder von Viva Con Agua, Micha Fritz. Herzlich willkommen, Micha.
Hi, danke, habe die Ehre.
Micha, ich freue mich total auf das Gespräch mit dir, weil ich sehr, sehr neugierig bin, was du alles so machst und wie du das geworden bist, was du heute machst. Du nennst dich Aktivist und Social Entrepreneur. Wie bist du Aktivist geworden?
Du, ich nenne mich alles, ich packe mir jedes Label drauf, um einfach viele Anknüpfungspunkte für Leute zu geben, dass sie sich engagieren. Ganz ehrlich, Leute können mir ein Label geben, das ist mir egal, Hauptsache sie engagieren sich dann für Viva Con Agua gerne, aber auch gerne für jede andere NGO oder jede andere Thematik oder Herausforderung, egal ob es politisch, sozial, ökologisch ist. Ich habe nur irgendwann gelernt, die Leute brauchen auch so Labels und Schubladen. Ich brauche die auch selber ab und zu, weil das bei der Komplexität des Lebens einfach hilft, ab und zu auch Leute reinzupacken und zu sagen, okay, der ist jetzt Musikerin, Person, und damit kann sie halt in dieser musikalischen Welt Viva Con Agua unterstützen. Oder die Person hat einfach sehr, sehr viel Geld, jetzt über 1 Milliarde, dann packe ich die halt in die Ecke Milliardär-Philanthropie rein oder sozialer Investor. Und so hilft es. Und so habe ich mir dann irgendwann dieses Label Konzeptionsaktivist gegeben, um einfach auch nicht irgend so einen Quatsch auf der Visitenkarte zu haben, wie dann CEO oder Founder oder zum Glück bin ich auch kein CEO mehr und will das auch nie wieder werden, weil nicht jeder, der ein Gründer ist oder eine Gründerin oder eine Gründungspersönlichkeit, ist eine gute Geschäftsführerin.
Du hast eben gesagt, das Wichtigste ist dir, dass Menschen sich engagieren. Warum ist es so wichtig für dich, Menschen zu bewegen und in Handlung zu kommen und sich für etwas einzusetzen?
Es hat viele Gründe. Ich glaube, der erste ist natürlich, weil die meisten Menschen, mit denen ich kommuniziere, dann ähnlich privilegiert oder anders privilegiert sind wie ich. Es gibt da ja schon so eine Pyramide der Privilegien. Wo ich als weißer Cis-Dude ganz oben einfach stehe, dann gehöre ich zu den Top 5% weltweit wahrscheinlich, was Kohle angeht. Ich verdiene 6.000 brutto, das ist jetzt nicht die obere Prozent, aber auf jeden Fall die oberen 5% weltweit und so. Und mit Privilegien kommt Verantwortung. Und dann, für mich ist halt das Ding, guck mal, die Probleme sind groß, oft, oder die Herausforderungen. Und wenn man jetzt nichts tut, dann bleiben die groß. Wenn man ein bisschen was tut, ist wirklich ich meine, guck mal, wir haben fast 5 Millionen, 4,6 Millionen Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgt. Das ist ja weltweit gesehen auch nur ein kleiner heißer Tropfen auf den Stein. Aber dadurch hast du selber ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Du fokussierst dich auf, was du machen kannst, und du machst Dinge und fokussierst dich eben nicht auf die Probleme. Das heißt, für dein eigenes Leben hast du ein sehr aktivistisches und eben nicht destruktives Perspektivenbild in von der Welt. Und deswegen glaube ich auch nach wie vor, dass die Leute, die sich engagieren, am meisten selber davon profitieren, bevor andere noch profitieren. Also ich habe das geilste Leben dadurch, dass ich mich engagiere für Viva Con Agua. Ich habe meine Frau dadurch kennengelernt, meinen ganzen Freundeskreis, durfte die Welt bereisen, arbeite mit unfassbar inspirierenden Personen, habe einen geilen Flow im Leben, habe 2 wunderbare Kinder. Und ich glaube, all das habe ich auch Viva Con Agua und meinem Engagement zu verdanken, abseits von being a rich kid from southern Germany, Bildungsbürgertum und meinen Eltern, weil das ist letztendlich die Grundlage. Weißt du, wäre ich in Tadschikistan geboren, in einer Hütte, jetzt plakativ gesprochen, dann hätte ich natürlich niemals ansatzweise diese Möglichkeiten gehabt. Auch das gehört zum Real Talk Level dazu, weil in jedem Antrag steht immer auf Augenhöhe, genauso wie Nachhaltigkeit drin. Aber Augenhöhe ist halt oft auch ein Bullshit, weil mein Kumpel, der jetzt für ein paar Monate nach Deutschland kommt aus Uganda, der Viva Con Agua in Uganda gegründet hat, einer der Top 10 Fotografen Afrikas war oder gewählt wurde sogar, mal den kriege ich halt nicht einfach so, sondern da muss ich der braucht einen Termin bei der Botschaft. Der braucht ein Accommodation Letter, der braucht ein Invitation Letter, etc. pp. Ich kann einfach morgen so nach Uganda fliegen und habe gar kein Problem. So, und das ist halt nicht so. Und er kann sich vielleicht auch nicht eine Miete in Hamburg leisten, sondern er pennt dann halt bei mir.
Ja.
So, das sind alles, und diese Sachen gehören auch zur Ehrlichkeit. Und er ist ja trotzdem innerhalb der ugandischen Pyramide der Privilegien auch relativ privilegiert, weil er hat Viva Con Agua Uganda gegründet, war mehrfach im Ausland, hat krasse Projekte machen können, etc. und so weiter, und hat auch überhaupt die Möglichkeit, ins Ausland zu kommen. Dazu gehört er wahrscheinlich zu 5-10% der ugandischen Bevölkerung.
Ja, du nennst dich selber als a white privileged rich kid. Das sind wir im Prinzip in Deutschland alle, ne? Also sehr viele sind white privileged rich.
25% haben Migrationsgeschichte, das heißt, auch wenn ich ja auch nicht klassisch weiß bin, das ist ja auch so voll der Denkfehler, wenn ich weiß, ich habe rote Pigmente, ich habe ein paar Pickel wahrscheinlich irgendwo in der Fresse, ich habe Bart, also weißt du, ich bin ja nicht weiß.
Ja.
So. Also deswegen, aber ich werde weiß gelesen so, und in diese Klassifizierung reingepackt, was völliger Bullshit ist, überhaupt diese Klassifizierungen aufzumachen, weil es gibt keine Rasse, das ist ein Konzept. So.
Ja.
Und deswegen ist auch das Konzept Rassismus etwas, was wir verlernen können. Wenn wir uns damit beschäftigen, und da kannst du entweder kostenlose Bildungsarbeit, ich sag's genauso provokant auch ein bisschen, dir im Internet reinziehen von Menschen wie Tupoka, Ogette oder Roger Reckless oder. Oder du gehst halt in so Antirassismus-Trainings von Phoenix e.V. oder Tupoka hat jetzt gerade eine Tupokademie oder so, heißt die, gelauncht, wo genau du dich mit deinen inneren Ismen auseinandersetzen darfst.
Ja, also du siehst dich als privileged und rich. Viele, die so ähnlich sind wie du, sehen sich gar nicht so. Ne? Also die sehen nicht, dass sie diese Privilegien haben. Die sehen sich vielleicht auch noch nicht mal als extrem oder besonders privilegiert und reich. Wie bist du dazu gekommen? Wie waren deine Anfänge?
Ja, da ist eine Vielzahl an den Entwicklungsschritten, glaube ich, notwendig gewesen, weil ich war sehr unreflektiert. Ich habe in Süddeutschland aufgewachsen. Mein Vater war Chefarzt von der Pathologie. Am Ende seines Lebens war sehr fleißig, idealistischer Arzt. Es gibt ja auch die eher deswegen Status und Mammon machen. Aber mein Vater, klassischer Idealist, habe dann Rettungssanitäter gemacht, dann in Heidelberg angefangen zu studieren, wollte eigentlich Lehramt werden, weil ich was mit Menschen machen wollte, habe im Sanitätsdienst gemerkt, dass ich gerne mit Menschen arbeite, aber dann halt junge Menschen wollte ich, weil Sanitätsdienst ist halt kurz vorm Tod, so meistens, weil du sehr viele ältere Personen natürlich fährst, also am Ende ihres Lebens, sagen wir es ein bisschen liebevoller, und habe da unfassbar viel gelernt für mein Leben. Es war eine der intensivsten Zeiten so von der Lernkurve. und habe dann 26 Semester studiert und im 9. Semester kam dann irgendwann Viva Con Agua. Durch die Freundschaft mit Benny habe ich auf seiner Couch gecrashed, bin dann von Heidelberg über Nottingham nach Hamburg zum Studieren und habe da mit Viva Con Agua angefangen. Und die Politisierung, Sozialisierung und auch die Auseinandersetzung mit meinen Privilegien fing dann peu à peu, Schrittchen, Schäppchenweise, so dass ich es auch wahrscheinlich verdauen konnte, in diesem St. Pauli-Kontext aus an. Weil dort ist natürlich so eine linksgrün woke versüffte Bubble, wie manche Zeitungen immer schreiben und so weiter. Und da wurde ich dann konfrontiert damit. Und dann habe ich ehrlicherweise sehr viele Schellen bekommen von Menschen, die mir Feedback gegeben haben, was ich halt vielleicht nicht bedacht habe oder wo ich nicht reflektiert war etc. Und habe zugehört, sehr lange gedauert und trotzdem eine Entwicklung hingelegt. Dann hatte ich das Glück, sicherlich super viele Reisen zu machen. In Länder, in Kulturen, in Menschen getroffen, die halt eine andere Lebenswirklichkeit haben. Ich sage auch immer, dass ich Obelix im Körper von Asterix bin, auf so einer Purpose-Ebene. Ich weiß nicht, ich habe so viele Projekte gesehen, dass ich einfach weiß, ne, ich hatte heute Morgen mit meiner Tochter so eine Diskussion, weil sie die Jacke nass war und sie da oder nicht mehr ganz trocken ist und dann unbedingt eine neue wollte. Dann habe ich ja auch nur erklärt, dass es in meinem Verständnis in Ordnung ist, dass sie diesen Anspruch hegt. Das ist vollkommen in Ordnung. Sie soll trocken in die Schule kommen können. Sie soll es aber nicht mauzig oder unwertschätzend machen, weil es ich ganz viele Menschen, Kinder getroffen habe, die ein T-Shirt hatten und das war zerlumpt. So. Und das tut dich natürlich anders sozialisieren. So. Und dann hatte ich eine unfassbar starke feministische Frau, die mir 7 Jahre, 10 Jahre, sind wir zusammen, liebevoll gesagt, auch Schellen gegeben hat, Feedback gegeben hat, Kritik. Mich ehrlicherweise ein bisschen erzogen hat, auch wenn es nicht ihre Aufgabe ist, aber deswegen kann ich natürlich jetzt auch feministische Themen anders kommunizieren oder verstehe sie anders, aber hatte davon null Ahnung, ehrlicherweise, davor. Und ja, deswegen bin ich sehr dankbar, weil für mich ist das auch eine Freiheit, die damit kommt, weil du nicht in so alten Denkstrukturen komplett verankert bist, sondern dadurch ja auch, ja, da gehen Welten auf.
Ja.
So, dich selber und auch für andere Menschen. Du wirst auch andere Menschen treffen, weil du überhaupt ansatzweise denen, ansatzweise, sage ich, einen Safe Space offerieren kannst. In denen, wo sie nicht das Gefühl haben, sie kriegen sofort einen sexistischen Spruch oder einen rassistischen Spruch etc. Das heißt, Menschen, die vielleicht eine Diskriminierungserfahrung haben, können sich dir überhaupt ansatzweise vertrauen.
Ja, spannend. Findest du, dass, oder dein Aktivismus, ist der politisch oder wirtschaftlich oder beides oder was ganz anderes? Wie siehst du das?
Ich sehe das so, dass du es eigentlich gar nicht trennen kannst. Wir versuchen zwar so unpolitisch wie möglich zu sein mit Viva Con Agua, um nicht in diese politischen Grabenkämpfe reinzukommen, um nicht die ganze Zeit Bullshit, sondern einfach zu tun. Und trotzdem ist Water is a Human Right wahrscheinlich die stärkste Kampagne von uns und die ist absolut politisch. Alles, was mit Wasser zu tun hat, ist politisch. Es gibt kein unpolitisches Leben in einem politischen System. Und es ist auch alles miteinander verbunden. Ja, ne? Du kannst nicht auf der einen Seite irgendwie einen auf Wasseraktivist machen oder Social Entrepreneur und dann Rassist sein. Es geht einfach nicht.
Nee.
Das heißt, es ist wirklich alles miteinander verbunden und trotzdem ist mein Fokus immer über Leichtigkeit, universelle Sprachen, Kunst, Musik, Schabernack, Kultur, Humor, Schabernack-Humor etc. reinzukretschen, weil im anderen Fall hast du immer diese Schwere der Politik. Alles ist anstrengend, alles ist nervig, alles ist schwarz-weiß, links, rechts, gut, böse, bam, bam, bam. Und wir leben in diesen Polaritäten, voll okay. Ja. Ich will aber nicht die Polaritäten spielen, sondern ich will in der Klariatur dazwischen spielen. Also nicht in schwarz-weiß, sondern pink, lila, blassblau mit so. Auch das ist ein Privileg. Weil manche müssen in den Polaritäten leben. Manche werden mit den Polaritäten auch erzogen, sozialisiert. Ich habe das Glück, frei aufspielen zu dürfen, ne? Auch von meiner Job Description. Ich bin free, integrated, radical. Ich kann erstmal alles machen. Und das ist ein Luxus. Und den versuche ich halt jeden Tag auch zu leben.
Wahnsinn. Wann ist für dich Aktivismus erfolgversprechendsten, wenn es so Grassroot ist, ne, wenn du halt mit Kunst und Schabernack alle möglichen Leute erreichst oder wenn du auch bestimmte Zugänge hast zu, ich sag mal, bestimmte einflussreiche Zugänge?
Das hängt voll davon ab. Ich glaube, auch da gibt es kein Schwarz-Weiß. Also wenn, ich bin zum Beispiel ein Riesenfan von der Einfachheit und dem Kommunikationsgenius, den letzte Generation gemacht hat. Mhm. Mit gar keinen finanziellen Mitteln einen Diskurs kreiert, den Menschen aus ihrer Komfortzone rausgeholt. Im wahrsten Sinne des Wortes mussten sie anhalten, ihre SUV musste anhalten und sie mussten drüber nachdenken. Dass das jetzt natürlich ein Übersteuern ist und total anstrengend für die Person, die jetzt gerade irgendwo hin muss, oh, verstehe ich, alles cool. Nur wir müssen anhalten, wir müssen innehalten, wir müssen auch mal nachdenken und so weiter. Also deswegen, und das ist eine sehr radikale Form. Da gibt es aber noch viel radikalere Formen. Mein Kumpel von mir, einer meiner besten Freunde, der geht in den schwarzen Block und steht in der ersten Reihe gegenüber Nazis. Jetzt kannst du, natürlich bin ich Pazifist vom Herzen. Und ich finde Mahatma Gandhi übergeil und Sexstreik und solche Thematiken super. Nur das musst du dir auch leisten können. Mhm. Wir werden auch in einer polarisierten Welt immer mal wieder an Punkte kommen, wo du halt einfach da jemanden brauchst, der in der ersten Reihe steht. Ich kann es nicht sein. Ich bin ein kleiner Mann, ich würde einfach umgehauen werden und ciao, Schädel Baselbruch. Und auch, deswegen auch, glaube ich, manchmal braucht es auch diese Form des Engagements. Deswegen glaube ich so an Social Business und ist das unser Weg eher, neben der NGO-Seite von Viva Con Agua einfach Spenden zu sammeln und deswegen, ey, Klammer auf, spendet uns all euer Geld oder zumindest 10% oder 1% oder whatever, aber macht die Taschen leer. So, wenn ihr ein bisschen was habt. Fragt euch einfach, wie viel kannst du spenden, ohne dass sich dein Leben verändert? Wie geht's einfach genauso weiter? Du kannst dir genau alles leisten. Wie viel kannst du spenden? Gerne beantworten bei Viva Con Agua oder jeder anderen NGO, der ihr vertraut. Klammer zu. Mhm. Du brauchst aber Unternehmertum des Soziales. Mhm. Weil wenn du per se erstmal guckst, ist Unternehmertum gar nicht so asozial. Sondern erstmal kreiert es Arbeitsplätze. Und dann ist die Frage, was produzierst du? Brauchst du dieses Produkt wirklich? Wie produzierst du es? Wie nachhaltig kannst du es produzieren? Etc. pp. Und dann geht dieses ganze Fassen mit Nachhaltigkeit, holistischer Unternehmertum. Und dann, was passiert mit den Profits? Mhm. Und wir reden über eine Zeit, in der 1% das gleiche hat wie 50% der Weltbevölkerung. Absolut. Dass das zu Spannung und Polaritäten führt. Wow! Surprise, surprise!
Ja, klar. Also diese Ungerechtigkeit. Wie würdest du dagegen vorgehen? Ich meine, ja, denkst du, dass das wirklich eine Veränderung bewirkt, diese Ungerechtigkeit, diese ungerechte Verteilung abzubauen, wenn Menschen sich engagieren?
Ich glaube, letztendlich leben wir in einer Welt, in der... Sorry, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Letztendlich leben wir in einer Welt, in der du diese Ungerechtigkeiten wahrscheinlich nicht so einfach abbauen kannst. Auch da muss man, glaube ich, ehrlich sein. Mhm. Ganz viele der Ungerechtigkeiten, und ich will gar nicht in diesem Level der Ungerechtigkeiten nur unterwegs sein, sind aber systembedingt. Mhm. Wir brauchen Systeme, die zum Besten aller Wesen sind.
Ja.
Und das ist ja das, wenn du den Turbokapitalismus nimmst und einfach siehst, dass diese 1%, die das gleiche haben wie die 50%, dann profitieren die einfach von diesem System, weil das System kreiert worden ist von ihnen. Also formally 1%, so für die jetzigen etc. Und das gilt es zu verändern. Das heißt, wir brauchen ein System, in dem alle die Möglichkeit haben, sich etwas aufzubauen. In dem es eine, ich glaube auch, dass es möglich ist, weil Geld ist, wenn man es ganz genau nimmt, irgendein fiktives Format, das festgelegt worden ist. Ja. Davor gab es den Tauschhandel. Also ich glaube, weißt du, wir sind irgendwie alle gefühlt der Esel, der dieser Karotte Geld hinterher rennt und egal ob du reich bist, ob du arm bist, ob du Investorin bist und so weiter, nur das Level ist manchmal existenzieller. Mhm. Aber wir rennen alle dieser Karotte hinterher und das ist, glaube ich, absoluter Bullshit und wird auch dem, was ein Mensch sein kann, gar nicht gerecht. Weil wir können viel mehr sein als dieser Esel. Wir können nämlich auch eine Giraffe sein, wir können auch, also ein Affe, whatever sein. Mhm. So, und ich glaube, diese Vielschichtigkeit wird eben in diesem Kosmos nicht ansatzweise ausgelebt. Mhm. Und dafür braucht es neue Konzepte und neue Strukturen, um überhaupt dann in jetzt bei diesen Polaritäten, die du aufgemacht hast mit Ungerechtigkeiten und so weiter, überhaupt versuchen, eine gerechtere Verteilung. Aber letztendlich, Hannah Arendt oder Adorno, ich vergesse immer, wer von beiden das gesagt hat, es gibt kein richtiges Leben im falschen System.
Stimmt.
Auch das sind Polaritäten. Aber was ich damit sagen will, ist, solange das System so ist und es einfach kreiert, dass manche beim Wettrennen früher loslaufen dürfen. Ich habe mal so ein geiles Bild gesehen von so einem Lehrer, der einfach gesagt hat, okay, wir machen es jetzt einfach so. Alle Menschen, die noch verheiratete Eltern haben, dürfen loslaufen. Alle Menschen, die weiß sind, dürfen loslaufen. Alle Männer dürfen loslaufen. Und am Ende dürfen die, die halt mehrfach benachteiligt sind, aufgrund ökonomisch, vielleicht der Hautfarbe, ne? Das war in den USA, wo natürlich sehr rassistische Strukturen sind, etc. Und so, und am Ende durften die ganz am Ende natürlich rennen und hatten natürlich keine Chance, diesen 100, 200 Meter Run noch irgendwie zu gewinnen. Und ich glaube oft, und ich finde das ein schönes Bild, und oft ist es so, und ich war halt einfach mit meinen Privilegien halt kurz vor der Ziellinie und konnte dann halt kriechen und das Rennen noch gewinnen. Und das muss man sich halt bewusst machen. So, dass andere halt viel später erst losrennen dürfen.
Ja, ich meine, da kommen wir wieder zu der Frage, die ich dir eingangs gestellt hatte, ne? Dafür muss man erstmal sich bewusst werden, was für Privilegien man hat und wie ungerecht das System ist, wenn man davon profitiert, ne? Dann, dass man darauf aufwacht oder dass man das Bedürfnis verspürt, dass es auch für die anderen gerechter ist. Das ist ja auch nochmal die Krux, ne? Dass die Profiteure oder die, für die das System gewinnbringend ist, sagen, okay, es ist aber total unfair. Was ist für dich am wichtigsten? Fundraising oder Awareness Raising?
Fundraising oder Awareness Raising, beides. Ja. Ich glaube nicht wieder an die Polaritäten entweder oder, sondern sowohl als auch. Ich lasse mir, also meine Aufgabe, wenn ich genug Raum und Zeit dafür habe, dann ist es, mir Ideen einfallen zu lassen, wo beides passiert. Also im besten Fall, wo du eine Aufmerksamkeit hast, wie zum Beispiel bei der Milan Torgelli, unserem Gesamtkunstwerk-Festival im Stadion des FC St. Pauli. Da machen wir zwar nicht so viel Geld, aber es kommt Geld zusammen für die Wasserprojekte und es kommt super viel Aufmerksamkeit. Das Gleiche, wenn du die Pfandbecher nimmst. Pfandbecher sammeln auf Musikfestivals, da erreichen wir wahrscheinlich 3 Millionen Menschen und sammeln vielleicht eine halbe bis Million Spendengelder pro Jahr. Pro Festivals, also und Tourneen. Oder auch unsere verschiedenen Social Businesses mit dem Wasser. Wir bekommen 40 Millionen Flaschen Wasser und Klammer auf, trinkt Leitungswasser. Sollte Wasser keinen Preis haben. Ökologisch ist es ein Desaster. Etikett muss produziert werden von A nach B. Ökonomisch ist der 1000-fache Preis zu Leitungswasser. Also trinkt Leitungswasser, Klammer zu, Klammer neu auf. Das ist das Level, Real Talk Level von Unternehmen, das ich mir wünsche. Kauft unser Produkt nicht. So, Klammer zu. Das heißt, auch da hast du sehr viel Kommunikation, weil die Leute lesen das. Ah, okay, was ist denn das? Bla, bla, bla und so weiter. Und zweite Ebene, du machst Profits damit.
Ja. Also das heißt, du balancierst ständig mit den Polaritäten, um da rauszukommen irgendwie, ne? Und also Fund und Awareness Rising, Idealismus, Realität, ne? Also das höre ich bei dir raus. Ne? Also das.
Ja, ich würde es, glaube ich, anders sagen. Also Balance sagt yes, aber nur ich versuche gar nicht zu viel in den Polaritäten zu sein. Ja. Durch das Tun, und das ist vielleicht dann der Kreis, der am Ende zusammenkommt oder whatever. Du weißt, was ich meine. Durch das Tun bist du nicht in den Polaritäten, sondern du bist dazwischen. Weil tun und machen und kreieren ist niemals Polarität, sondern ist immer der Versuch, irgendwas zu kreieren, wo du sofort auf die Fresse kriegen kannst, wo du faken kannst, wo du etc., wo du dich ausprobieren musst, wo du vielleicht, ohne es jetzt zu überhöhen, aber mutig sein musst mal etc. und wo du scheitern kannst. Und das ist halt niemals Polarität, sondern das ist einfach whatever happens.
Was war das verrückteste Projekt, das du je umgesetzt hast?
Was das verrückteste Projekt war, was ich je umgesetzt habe? Ich glaube, da gibt's schon ein paar. Ich meine, wir sind von Hamburg nach Basel gelaufen, 39 Tage zu Fuß, zum Eröffnungsspiel. Wir hatten, als wir losgelaufen sind, 13 Übernachtungen. Das heißt, wir wussten, 26 Städte nicht, wo wir pennen. Kompletter Freestyle 2008. Mhm. Benny hat dann später den Marsch von Kigali nach Kampala gemacht durch Ostafrika. Da war ich leider nicht dabei, weil meine Tochter da gerade geboren wurde. Also gar nicht so leider, sondern ich habe das genossen. Wir saßen 36 Stunden auf der Reeperbahn auf einer Toilette hinter Glas. Millantor Gallery ist auf jeden Fall komplett wild gewesen, gerade am Anfang. Mhm. Mittlerweile ist es sehr strukturiert. Meine Frau ist da Geschäftsführerin und macht es sehr gut, hat dann ein sehr gutes Leadership. Bei mir war es wirklich wild. Aber ich glaube, du brauchst auch Wildes, um zu kreieren. Mhm. Also ich glaube, das ist auch elementar. Du brauchst die Wertschätzung für das Wilde am Anfang und das Disruptive und das Innovative. Und dann brauchst du aber auch die Wertschätzung für die Personen, die dann Struktur, Klarheit, Planung etc. Und nur wenn du beides wertschätzt, dann im anderen Fall ist es halt ein Krieg. Dann bist du in Polaritäten und sonst kannst du in den Flow kommen und sagen, hey, yo, der eine ist voll gut im Aktivieren, im mal ausprobieren, fehlen, scheitern, bla bla bla. Und die andere Person bringt es dann in eine saubere Struktur. Das ist halt wieder auf ein höheres Level kommen kann und so weiter. Mhm. Auch dazu gehört dann ein bisschen eine Auseinandersetzung, wobei wir das Glück hatten, sehr viel gecoacht zu werden. Sonst hätten wir das nicht gelernt, glaube ich.
Mhm. Super. Ja, was war dein mutigstes Ja, das du je gesagt hast? Und was war das schwierigste Nein?
Das mutigste Ja und das schwierigste Nein. Ich würde zwei mutige Ja's, ohne es zu wissen, natürlich auch Viva Con Agua mitzugründen. So in der Retro-Perspektive, auch wenn das nicht so mutig war, weil den Verein gründen, jo, also, ne, aber in der Gänze dieses All-In-Commitment zu sagen, hey, Viva Con Agua for Life, das war auch Fun Fact, meine erste E-Mail-Adresse, die habe ich immer noch, so ist der Benutzername, warum auch immer, war mir das irgendwie unterbewusst früh klar, erst später klar, dass ich wahrscheinlich nie was anderes mehr machen werde, vielleicht irgendwann mal komplett ehrenamtlich, whatever, wenn man sich's leisten kann, oder ich in dem Fall. Aber sonst gerne mein ganzes Leben und definitiv auch das Ja zu meiner Frau, also die Hochzeit und damit auch zum Papa sein. Das ist, ich weiß auch nicht, ob das so mutig ist, aber das ist auf jeden Fall das wichtigste Ja. Also ne, Familie und Viva Con Agua, und das trenne ich auch kaum. Aber das sind mit Abstand die wichtigsten Ja's in meinem Leben. Oh, und das wichtigste Nein. Vielleicht irgendwann, wir haben auch mal nebenher so Sachen gemacht. Wir hatten mal eine Sportlervermarktungsagentur. Und weil da der Plan war, ey, wir machen das erfolgreich finanziell, um uns Viva Con Agua zu leisten, weil wir haben das ja ehrenamtlich aufgebaut. Und danach zu sagen, ey, ich mache nie wieder was Profitmaximiertes. Also, das ist auch nicht so mutig. Vielleicht könnte ich auch mal was Profitmaximiertes machen, um es dann richtig erfolgreich zu machen und dann zu spenden, so wie Patagonia den Move gemacht hat eigentlich. Ja, also auch das muss man immer challengen, nicht und so. Und trotzdem glaube ich, ey, für mich ist es ein ganz klares Ja zu Sozialem, Nein zu, ey, ich werde reich finanziell.
Wow, ja, das ist mutig. Das ist Aussteigen aus dem System ja auch, ne?
Ja, oder? Aussteigen oder versuchen, das System ein bisschen eine Spielwiese zu ergänzen.
Ja. Was hat dich in den letzten Jahren besonders demütig gemacht?
Boah, ich glaube, die Demut kam vor allem durch die Reisen. Also wirklich, weißt du, wenn du da, egal ob es jetzt in Äthiopien ist, wo wir gerade einen Brunnen nach dem anderen bauen, wenn du da stehst und siehst, wie dann so der erste Brunnen, also das erste Mal Wasser aus der Erde rauskommt und die Reaktion der Dorfbevölkerung siehst, die natürlich da sofort anfangen zu lachen, zu tanzen, sich freuen, ne? Und dann dieser Brunnen einfach da ist. Vielleicht ein, zwei Jahre später wiederkommst und siehst, wie sich die Kindersterblichkeit verändert hat, die Gesundheit der Dorfbevölkerung gesamt, egal ob es Mama, Papa, Oma, Opa, Ältesten, egal welche Teil der Bevölkerung. Wenn du dann in Regionen stehst, wo es eine Flying Toilet gibt, ja, Leute in eine Papiertüte scheißen und die durch die Gegend schmeißen, um den Dreck loszuwerden, die Toilette. Und wenn du dann siehst, wie auf einer Müllkippe stehst, ja, ey, in Kenia war das, ich war auf jeden Fall einer der, in Anführungszeichen, while who am I to judge it, schlimmsten Orte, die ich gesehen habe, wo wirklich so Kinder auf den Baggern sind und dann baggert der den Müll hoch und die Kinder gucken, ist da irgendwelche Ressourcen. Mhm. Und natürlich passiert es, also natürlich, aber natürlich im Maßen passieren da Unfälle und Kinder werden vom Bagger überrollt und dann liegen da einfach, also weißt du, so, und dann kreisen da Geier und das ist eine, also ich weiß gar nicht, wie viel Quadratkilometer diese Müllkippe war, aber sie war endlos, der Geruch Wahnsinn. War endlos. Und ey, das brennt sich in deine Synapsen überall komplett rein. Und das werde ich niemals vergessen natürlich. Und davon gibt es natürlich noch ein paar Erfahrungen. Es gibt auf der anderen Seite die ganzen tollen Erfahrungen, die ich in diesen Ländern machen durfte. Ne? Der Reichtum der Kulturen, der Menschen und so weiter. Und trotzdem für die Demut natürlich einfach war eher die harten Erfahrungen natürlich lehrreich, weil, ey, also, dass ich wirklich mecker, da muss schon viel passieren. Also, so, ne, also, so, sonst ist es intrinsisch in mir rein verankert, dass ich nicht anfange zu meckern. Also, klar, diese deutsche Meckerkultur, ich bin auch ein Allmann, Wetterscheiße, bla, 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 viel und so, auf dieser kurz mal, wie geht's dir? Ja, ist gerade viel oder was weiß ich, Ebene. Ja, aber Fresse halten, dankbar sein, demütig sein. Und trotzdem darf ich immer meine Probleme und Herausforderungen sprechen, weil auch das ist ja etwas, was Teil unserer Transformationsgeneration ist, dass Männer auch Gefühle zeigen
dürfen. Ja, ganz genau. Ja, du hast gerade gesagt, wenn es manchmal zu viel ist, ne, dann sagst du das auch. Was machst du, wenn so die Herausforderung oder Stress oder was auch immer, Belastung überhand nehmen? Wie tankst du dann Kraft?
Ich tank vor allem durchs Tun wieder auch da. Also durch den Flow mit Menschen, sich gemeinsam zu engagieren etc. Das inspiriert mich, dadurch wird Energie frei. Dann habe ich einen Flash mit den Menschen. Und dadurch entstehen Ideen, kreieren wir Konzepte, whatever. Und dann sicherlich auch mit meinen Kindern. Die sind einfach eine unfassbare Quelle der Begeisterungsfähigkeit und des Vibes. Das sind einfach Vibeskeeper. Und da ist auch wichtig, dass ich als Papa versucht, Zeiten zu haben, in denen ich entspannt mit ihnen geilen Quatsch machen kann. Also das ist auf jeden Fall für mich geil. Ja, und dann, ja, ich müsste, der Satz fängt schon geil an, eine größere Fokussierung haben, mehr Nein sagen. Noch, ich mache zu viel Quatsch, der auch noch nicht effizient genug ist. Also so, das sind so einfach zu viele Meetings, zu viele Projekte, zu viel Ja sagen, so, egal ob es ein Podcast ist, don't get me wrong. Und trotzdem denke ich ja immer, ey, da liegt halt überall Potenzial. Also auch hier kann ja eine Spenderin aktiv werden oder eine Ehrenamtliche und sagen, ey, geil, und in 2 Jahren gründet die Biber Konakwa in Neuseeland.
That all happened.
So, deswegen glaube ich an dieses reine Potenzial und ich glaube auch an den Moment, wo Leute sich melden und sagen, ey, ich will was machen. Der ist halt super rein und deswegen schreibe ich auch toi, 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 gerne prove me wrong, nach wie vor jeder Person, die sich bei mir meldet, zurück, egal auf welchem Format. Und natürlich nervt es. LinkedIn nervt, TikTok nervt, Insta nervt, Twitter nervt richtig hart. Also, weil es einfach eine rassistische Plattform ist. Ich will mich auch gerade die ganze Zeit schon abmelden. Nicht, dass ich da so viele Follower hätte, aber ich finde mein Passwort gerade nicht. Das ist muss ich neu hinkriegen. Aber jede Plattform nervt da auch, weil sie natürlich toxischen Algorithmen unterliegt. Ja, du bist das Produkt. Ja, das heißt, je länger ihr auf der Plattform seid, umso geiler für die Plattform. Ja, wenn du nicht für eine Plattform zahlen musst, dann bist du das Produkt.
Absolut.
Ganz einfache Regel.
Ganz genau. Du bist ja auch auf Social Media sehr aktiv und das ist auch für dich eine Möglichkeit, deine, ja, ich sag mal, mit diesen Polaritäten zu spielen oder Menschen irgendwie anzuhalten und rauszubringen aus ihren eingefahrenen Denkmustern.
Ja, absolut. Also ich meine, ich habe einfach stoisch angefangen irgendwann, damals noch MySpace, StudiVZ, Facebook, zu posten jeden Tag. Und ich glaube, das letztendlich. Und dann habe ich natürlich Themen, die ich automatisch durch meinen Job und meine Communities irgendwie mitbringe, die halt etwas anders sind als klassisch Business-Wise-Kontexte oder so. Und ich kann halt dadurch, dass ich Free Integrated Radical bin, auch sehr ehrlich sein. Mhm. Auf Social Media ist manchmal Ehrlichkeit auch nicht the most common thing, sondern es ist halt oft auch so ein bisschen überhöhen, geiler aussehen wollen, Filter reinziehen und so weiter und vielleicht nicht den Pickel oder whatever. Mhm. Oder zeigen, dass man auch nur irgendein Trottel ist, der lernt wie andere. Und dadurch sticht man da vielleicht heraus. Klar, auf so LinkedIn ist es total einfach, weil es eine weiße männliche dominierte Plattform ist für Business. Und wenn dann jemand kommt um feministische Themen, dann wird er auch noch gehypt. So, dann profitiere ich, muss man ja aber auch Real Talk mäßig ehrlich erzählen, profitiere ich von all den Menschen, vor allem Frauen natürlich, die für feministische Themen, für Wahlrecht von Frauen, das ist ja erst vor 100 Jahren, weißt du, Absurdität und so weiter. Also die unter den patriarchalen Strukturen, und ich profitiere auch noch davon. Also auch das muss man reflektieren und verstehen, ey. Das heißt, und wenn ich davon profitiere, dann ist meine Aufgabe, die ganze Zeit die mitzudenken und da auch Platz zu machen. Deswegen bin ich irgendwann aus dem Vorstand rausgegangen, damit da auch Platz wird, damit du nicht weiter in diesen Machtstrukturen bleibst. Und trotzdem habe ich natürlich auch durch die Plattform wieder eine Machtstruktur, weil ich kann Themen setzen etc. Und da ist schon für mich ehrlicherweise auch manchmal ein Spagat, weil wenn ich die ganze Zeit jetzt nur feministische oder antirassistische Themen oder so kommuniziere, dann bleibt meine Viva Con Aqua Arbeit auch auf der Strecke. Dann sammle ich gar keine Spenden mehr und dann werde ich irgendwann auch nicht mehr Leute inspirieren, weil ich im Tun bin, sondern werde auch in diese Polaritäten reingezogen. Und das passiert every day, weil natürlich mich Dinge triggern und ich dazu immer Stellung, aber ich kann, will auch gar nicht zu allem immer irgendwas, bin auch nicht irgendeine moralische Instanz, ich bin irgendwie ein dummer Trottel, der in ganz viele Positionen reingestolpert ist und die jetzt versucht, mit Leben zu füllen. Und etwas zu kreieren, das halt dann vielleicht die Welt nicht beschissener hinterlässt. Mhm. Weißt du, weil letztendlich muss man ja auch Real Talk, ich werde die Welt null verändern. Also so auf der Gesamtebene, sondern ich kann halt nur ein kleine Mosaikbausteine und ich kann versuchen, dass mein Leben, wenn es eine Lebensbilanz wie die CO2 oder Fußabdruck oder Wasserbilanz oder whatever gibt, dass dann vielleicht mein Leben ein bisschen positiv ist. Also so in der Gesamtheit. Mhm. Aber dafür habe ich halt auch, ey, ich habe bestimmt 15, 20 Interkontinentalflüge. Ja, durch die Reisen nach Afrika, Asien, Südamerika. Ich habe ein Auto, ich habe ein Haus von meinen Eltern bekommen. Also so, ich habe auch viel auf der, wenn du es so siehst, ohne dass ich wieder in den Polaritäten, aber dann auf dieser Negativspirale. Also ich muss schon scheiß viel machen, dass dieser Dings rüber geht.
Wenn du, ich meine, du bist jetzt, ich sag mal, bewusst gehst, hast dich mit vielen Dingen auseinandergesetzt, mit deinen Privilegien, mit Systemen. Was glaubst du, hindert Menschen am meisten daran, auch aktiv zu werden, sich auch einzusetzen?
Ich glaube, der größte Hinderungsgrund für Menschen, aktiv zu werden, ist definitiv immer die eigene Überforderung des Lebens. Wenn es so das Hamsterrad des Lebens, haben alle 10.000 Sachen auf der Uhr. So, irgendwie durch dieses Leben zu kommen, dann diese ganzen Projektionen, man muss das sein, man muss das sein, man muss das sein, davon, ne, das heißt auch da musst du, glaube ich, Inner Work machen, damit du dich halt nicht triggern lässt die ganze Zeit und bla 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 denkst, du musst jetzt das und das und das und das und das und ich muss auch noch geil aussehen, nackt und was weiß ich, Bullshit, sondern sich von vielen Dingen frei zu machen. Von diesen Konventionen. Und dann oft, ehrlicherweise auch, dass die Angebote nicht einfach genug sind. Du brauchst für Engagement, und das ist sicherlich eines der Erfolgsparameter von Viva Con Aqua, das, weißt du, Pfandbecher sammeln auf Musikfestival, yo, ich will eh aufs Musikfestival, geil, die geben mir noch das Ticket for free, geil, ich habe den perfekten Grund, das andere, gleiche, whatever Geschlecht, ich präferiere anzusprechen, wegen dem Becher, komm in Dialog, geil, meine Lieblingsband macht nur eine Ansage und ich kann sogar im Schlauchboot fahren. Also, ey, jo, das ist einfaches Engagement. Wenn ich jetzt aber, was weiß ich, 250 Euro jeden Monat abgebe, ey, würde selbst mir schwer fallen, ja, also wobei, ich spende wahrscheinlich sogar im Jahr dann deutlich mehr wie 250 Euro im Monat, weil ich immer noch bei allen Aktivitäten, wo wir machen, auch spende, weil ich denke, wenn ich nicht spende, wie soll dann ein anderer spende? Mhm. Aber das heißt, wenn du die Hürde des Engagements zu hoch machst, ja, wenn ich mich zu viel weiterbilden muss, dann werden die Leute überfordert.
Ja.
Und dann auch das, was passiert mit den weißen alten Männern. Und ich möchte gerne eine andere Perspektive reinbringen. Guck mal, ich war 2013 nach der Blue Uga Reise mit Materia und bla 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 in Uganda in der Goldmine. Und dort wird Quecksilber benutzt, um Gold aus der Mine zu nehmen, also aus der Erde. Und das Quecksilber geht natürlich in den Wasserkreislauf leider. Also so. Und dadurch war die Lebenserwartung von ugandischen Männern damals, 2013, bei 34 Jahren.
Wahnsinn.
So, ich bin 41, ja. Wenn toi, ich ein langes, geiles Leben haben darf, ja. Was ich voll dankbar wäre, wegen meinen Kids vor allem, weil so, da geht's wirklich in erster Linie um meine Kids. Das ist lustig, weil das natürlich die Prioritäten komplett neu ordnet. Früher habe ich mir keine Gedanken um irgendwas wie Tod und so weiter gemacht. Hatte auch was mit Jugend zu tun und so bla. Aber heutzutage, ich würde ganz viele Sachen nicht mehr machen. Oh, ich mein Leben riskiere, weil, sorry, hey, ich habe Kinder, ich will mit denen Zeit verbringen, ich will für die da sein, ich will nicht, dass die ihren Papa verlieren. So. Zurück, aber das heißt, ich habe wahrscheinlich Double Time zu diesen Menschen. Einfach nur. Das heißt, ein weißer alter Mann sollte man erstmal mit Demut begegnen. Also aus Sicht des weißen alten Mannes. Du solltest erstmal dankbar sein, dass du im Gesundheitssystem lebst, dass einen Zugang zu Nahrung, zu sauberem Trinkwasser etc. hast, das dir ermöglicht, ein alter weißer Mann zu werden.
Ja.
Dass jetzt eine Übersteuerung kommt nach 2000 Jahren patriarchalen Struktur, surprise again.
Ja.
Also so, what the fuck? So ist doch logisch. Und dass du so dich mit Gendern dann abarbeitest, yo, Digi. Aber es verändert dein Leben null, wenn du eine andere Person kommunikativ mitnimmst, dass sie sich auch angesprochen fühlt. Das verändert dein Leben null. Deutsche Sprache, schwere Sprache, sperrige Sprache, nervige Sprache, whatever, im Englisch, scheißegal, it's the artist. The artist, ja, Künstlerin, ist halt im Deutschen komplizierter. Aber ey, und es ist the bare fucking minimum. Das heißt noch nicht mal, dass du dich ansatzweise mit deinen Ismen, aber das ist ja der Real Talk Level und das überfordert einfach. Ne? Jetzt kommen dann andere Themen dazu, wie Mehrfachdiskriminierung, was Leute nicht checken, dass eine muslimische schwarze Frau im Rollstuhl, die lesbisch ist, halt fünffach diskriminiert, nicht halt, sondern sorry, fünffach diskriminiert wird aufgrund jeglicher Attribute, die ich gerade so. Und das müssen wir verstehen, um auch dann in diesem Moment, wo eine Diskriminierung stattfindet, zu sagen, stopp, halt, das ist nicht akzeptabel aus dem Grund, aus dem Grund, aus dem Grund, aus dem Grund und dem Grund. Wir müssen es erklären können, weil sonst passiert das, was nämlich ganz oft passiert, egal ob es mit kostenloser Bildungsarbeit ist oder so, dass die Betroffenen das Teaching auch noch übernehmen. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch verstehen müssen und so. Und ja, ich fände es geil, wenn man da so einen spielerischen Ansatz finden würde, um die Menschen da mitzunehmen, weil die werden natürlich abgehängt. Ich merke es bei meinem eigenen Vater, da sind natürlich andere Themen, dann ist ein konservatives Gedankentum natürlich entstanden über die Jahre. Hey, wer will es ihm verdenken? Er hatte nicht den Kontakt, er hatte nicht die Teachings, er hat von 7 bis 19 Uhr gearbeitet. Ich habe da vollstes Verständnis dafür, warum das so ist. Nur ich glaube, wir müssen an den Strukturen arbeiten, wir müssen ins Bildungssystem Empathie reinballern als Schulfach, weil du brauchst vielleicht mit ChatGPT und Co. nicht mehr alle anderen Skills auf dem Level, sondern du hast Raum für anderes. Du musst eine Medienkompetenz erarbeiten, damit du Fake News, du brauchst eine andere Form des Bildungssystems.
Absolut, ja. Ja, das ist auch Teil des Systems, ne, was sich ändern muss. Und da haben wir wirklich eine Riesenbaustelle, auch in Deutschland, definitiv. Gibt es mal auch oder gab es auch mal Zeiten, wo du an deinem Engagement oder an deinem Aktivismus gezweifelt hast?
Boah, ich zweifle nach jeder Reise. Ich zweifle nach jeder Reise auf den afrikanischen, asiatischen, südamerikanischen Kontinent, weil ich denke, ey, es bringt doch nichts. Es ist viel zu wenig. Und es wird immer viel zu wenig. Für die Probleme des 21. Jahrhunderts ist es viel zu wenig. Und trotzdem ist die Alternative nicht nichts machen. Ja, also nichts machen, keine Alternative. Und trotzdem zweifle ich, klar, ey, jetzt mit den Wahlen, die jetzt nach Deutschland kommen, mit den Wahlen in den USA, und natürlich ist man dann so, wow, what the fuck, Alter, was bringt es, wenn ich jetzt da noch irgendwie versuche, ein paar Leute, und dann erreiche ich doch eh keine Leute, weil die, die mir folgen, sind ja jetzt wahrscheinlich keine klassischen AfD-Wähler, wobei es den klassischen AfD-Wähler auch nicht gibt.
Nee.
Ja, vielleicht habe ich es in meinem Leben geschafft, eine AfD-Wählerin umzustimmen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Es wäre mal geil zu wissen. Dafür kriegst du ja kein Feedback. Davon, also so. Aber ja, deswegen, hey, auch da, glaube ich, kannst du dir jetzt einen ganzen Tag Kopfkino machen, Gedanken, Eskalationen haben. Oder du machst halt einfach weiter und versuchst das Beste draus zu machen und mit einem Schmunzeln durch die Welt gehen und auch da nicht alles so ernst nehmen. Die Welt wird Trump überleben, auch wenn es einige Menschen nicht überleben werden. Auch das muss man ganz klar sagen. Einige Menschen werden hart leiden darunter. Ich werde wahrscheinlich nicht mal dazu gehören. Auch das muss man ehrlich benennen. So, sicherlich wird es Einschränkungen geben für die deutsche Wirtschaft mit den Zöllen und dann gibt es weniger Kohle im System, dadurch weniger Kohle für Soziales. Dadurch wird Viva Con Agua ein bisschen weniger Spenden bekommen. Safe. Solche Implikationen, ja, aber ey. Deswegen, never take yourself too seriously. Da wird schon, wir, die Menschheit wird diese Menschen auch überleben.
Wie sieht für dich Erfolg aus? Und wie misst du für dich Erfolg?
Ja, Erfolg ist immer so ein schönes Wort. Ich glaube, früher hätte ich es wahrscheinlich auch noch anders kontextualisiert als heute. Für mich ist Erfolg auf mehreren Ebenen. Einmal auf der Viva Con Agua-Ebene, glaube ich, so ein engagiertes Leben ist möglich. Also, dass ich einfach versuchen werde, mein Leben lang mich zu engagieren. Und auch nach Rollatorenrennen mache, wenn ich halt dann 86 bin und meine Kinder mich vielleicht dann ins Altersheim abschieben. Wobei ich auch hoffe, dass das Altersheim bis dahin geiler ist. Und ein neues Konzept, weil ich habe sehr viele Menschen ins Altersheim und es ist way, es ist fucked up.
Ja.
Wir tun die Genialität, das Wissen, die Expertise von alten Menschen einfach outsourcen und damit fehlt es in den kleinsten Zellen, in den Familien. Ich bräuchte zum Beispiel gerade Oma, Opa eigentlich in Hamburg als Support System für Familie. Die Großfamilie hat viele Vorteile, die wir nicht mehr haben, aber egal, anderes Thema. Und das zweite ist aus der familiären Ebene, wenn ich schaffe, egal in welcher Konstellation, dann mit meiner Frau mit im Rollator auch noch einen guten Vibe zu haben. Und wenn meine Kinder aufgrund meines Lebens nur ein bisschen Therapie brauchen, weil Therapie ist auch nicht schlecht, sondern ein Geschenk. Aber ich halt die nicht zum Therapiefall mache. Also, sondern die ein entspanntes Verhältnis auch mit mir haben, die mich anrufen, weil sie Bock haben, sich mit mir auseinanderzusetzen, vielleicht mit mir irgendwas machen später, weil sie darauf Bock haben und nicht, weil ich sie zum 5-Sterne-Hotelausflug noch irgendwie damit locken kann oder mit irgendeinem anderen Scheiß. Sondern wir einfach irgendwas machen, wandern gehen, Kunst kreieren, whatever. What makes them happy.
Schön. Vorletzte Frage. Welche Frage wurde dir noch nie gestellt, die du dir aber wünschen würdest, dass sie dir mal gestellt wird?
Welche Frage wurde mir noch nie gestellt, die ich mir aber wünschen würde, gestellt zu bekommen? Die Frage, ich gebe dir jetzt 1 Million Euro, was machst du direkt damit? Also ich würde wirklich gerne, wenn da draußen jemand ist, der viel Geld hat, ich würde gerne mal mit Geld arbeiten. Ich habe noch nie mit Geld gearbeitet. Ich habe noch nie ein Projekt konzipiert, geplant mit Budget. Viva Con Agua hat mich letztes Jahr wieder gefragt, weil dann Budgetplanung und so und wie viel Budget willst du? Und ich so, ich will kein Budget. Also von Viva Con Agua definitiv nicht, weil dann gebe ich es aus. Aber von jemand anders da draußen würde ich gerne mal mit Budget was konzipieren. Weil ich schon merke, ich komme an so Punkte, wo ich eigentlich mal anders denken, arbeiten müsste und auch anderen Support-Systems bräuchte, um auf das Level zu kommen, weil ich zu viel Kleinscheiß mache.
Spannend. Letzte Frage, Micha. Was ist so die eine Message, die eine Botschaft, die so wirklich total so in deinem Herzen brennt, die du gerne nach außen bringst? Was wäre das?
Die eine Botschaft, die ich auf jeden Fall immer versuche, Menschen mit auf den Weg, engagiert euch, das ist eure Welt. Das ist unsere Welt, engagiert euch, ist wirklich völlig scheißegal, für was es ist. Hauptsache, ihr engagiert euch für Menschen, egal ob es in eurem Umfeld ist. Es sind so Kleinigkeiten, das klingt so blöd, aber macht's einfach, geht durch die Straße und grüßt Menschen und macht ihnen ein Kompliment oder seid nett zu ihnen, haltet ihnen die Tür auf. Das sind diese kleinen Sachen, genauso wie klein die Mikroaggressionen sind. Wenn du jemanden dumm anhubst und einen Mittelfinger zeigst oder whatever, genau das kann den Tag einer Person komplett ändern. So, und ich glaube, einfach netter sein. Mhm. Auch gerade was in Deutschland, so, es ist im Ausland, in manchen Ländern gibt's da ganz andere Kulturen. Da kommen dann andere Themen mit, wenn es in den USA komplett oberflächlich ist, manchmal, ja. Mhm. Auch Klischee. Aber deswegen seid einfach mal nett zueinander.
Toll, super. Micha, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und ich hätte noch so viele Fragen an dich. Ich werde dich vielleicht nochmal einladen. Irgendwann später, um dir nochmal die Fragen zu stellen, die ich dir noch nicht stellen konnte, weil es ist echt super spannend und inspirierend, mit dir zu sprechen. Und ich liebe es, wie du ja diese Polaritäten so busters, ne? Finde ich einfach fantastisch. Super. Ganz, ganz großen Dank an dich für deine Zeit und deine Inspiration.
Hey, voll gerne. Und danke für die Einladung und gerne dann in 40 Jahren kurz vor unserem Rennen.
Okay.
Cool. Happy life.
Ja, danke schön.
Ich bin Simona Deckers und das ist der The Path of Purpose Podcast. Connecte mit mir auf LinkedIn und Instagram. Auch dort findest du das Neueste zu Leadership und Power pur. Buche dir ein Beratungsgespräch mit mir, wenn du mehr über gute Führung und Leadership wissen möchtest.